NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Haben Sie heute Ostereier gesucht? Und wenn, dann eher die aus Schokolade? Oder die richtigen Eier? Hühnereier, hart gekocht, bunt bemalt oder auch beklebt. Um die Lieferanten unserer Ostereier, die Hühner, geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema in der Sendung, die Arktis. Oder vielmehr die Vermüllung, die dort immer mehr zunimmt. In den vergangenen 10 Jahren sogar um das 20-fache, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Außerdem wird es in unserer Sendung um den March for Science gehen. Einen weltweiten Protestmarsch, den Wissenschaftler organisiert haben. Fröhliche Ostern und herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Es dauert nicht mehr lange. Am 22. April ist es soweit. Weltweit werden Menschen für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung demonstrieren. March for Science wird diese Protestaktion genannt, mit der diejenigen, die auf die Straße gehen, die Öffentlichkeit an die Wichtigkeit und auch die Bedeutung der Forschung erinnern wollen. Anlass ist natürlich die ablehnende Haltung von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, gegenüber manchen Wissenschaftszweigen. Ein großer Protestmarsch wird darum in Washington stattfinden. Aber auch in vielen deutschen Städten werden Menschen auf die Straße gehen, wie zum Beispiel in Göttingen, Hamburg oder Greifswald. Daniela Remus berichtet.
Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Impfungen verursachen Autismus und Kohle abzubauen ist ökologisch gar kein Problem. Das sind die drei bekanntesten Äußerungen von Donald Trump, mit denen der US-Präsident zeigt, was er von bestimmten wissenschaftlichen Fakten hält. Und seit der US-Haushaltsentwurf auf dem Tisch liegt, steht fest, Geld für Wissenschaft und Forschung wird es in Zukunft deutlich weniger geben. Die Wissenschaftler in den USA sind alarmiert.
Was sich ganz dramatisch geändert hat, zumindest für mich, ist, dass ich es jetzt für dringend notwendig halte, für die Wissenschaft einzutreten und auch die Institutionen zu verteidigen, die die Forschung bisher ermöglicht haben.
Sagt zum Beispiel die Biologin Rebecca Barnes vom Colorado College in Colorado. Aber es geht nicht nur um Wertschätzung und Geld. Hinzu kommt die Unsicherheit in Sachen Reisefreiheit, Stichwort Einreisestopp für Menschen aus bestimmten Ländern. Es müsse dringend etwas geschehen. Deshalb, so die Biologin, marschiere sie am 22. April beim March for Science mit. Und der ist nicht mehr auf die USA begrenzt, sondern findet weltweit statt. In mehr als 500 Städten wollen Wissenschaftler sich gegen die Ignoranz von Politikern gegen wissenschaftliche Fakten wehren. Zu denjenigen, die den Marsch in Hamburg organisieren, gehört Julia Offe.
Viele Wissenschaftler haben gesagt, dass sie mitmarschieren. Ganz viele haben gefragt, wo können wir Plakate holen, wo können wir die aufhängen. Das mache ich gerne. Uni, die TU Harburg und so sind alle dabei und unterstützen uns und auch viele andere kleinere wissenschaftliche Einrichtungen. Also das Feedback ist total gut.
Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Forscher sich zusammentun und aus dem vielbeschworenen Elfenbeinturm hinaus auf die Straße gehen. Physiker und Juristen, aber auch Literaturwissenschaftler, Philosophen und Stammzellenforscher. Denn es geht nicht mehr nur um Forschungsprojekte in den USA und deren Finanzierung, betont der Ozeanograf Martin Fisbeck vom Geomar-Helmholtz-Zentrum in Kiel.
Ich finde die Freiheit der Wissenschaft, auch die Möglichkeit, unbequeme Wahrheiten sagen zu dürfen, ist ein hohes Gut. Und wer damit spielt, spielt mit ganz vielen Dingen, die uns eigentlich in der Gesellschaft wichtig sind.
Davon ist auch Jocelyn Kolb, Professorin für Germanistik am Smith College in Massachusetts, überzeugt.
Gerade weil es für uns am allerwichtigsten ist, zu versuchen, Fakten zu finden und Fakten zu vertreten. Und Meinungen sind natürlich eine wichtige Sache, aber wenn man ganz offensichtlich lügen kann, geht das gegen das Innerste, was wir an Universitäten tun.
Es geht in Zeiten von Fake News, alternativen Fakten und politischen Meinungen um nichts weniger als um Wahrheit. Deshalb ist der March for Science mehr als eine Solidaritätsbekundung mit den bedrohten Wissenschaftlern in den USA, der Türkei oder Ungarn, erklärt auch Simone Dietz, Professorin für Philosophie an der Universität Düsseldorf.
Jetzt geht es darum, gegen politische Einflussnahme sein Feld der Wissenschaft zu verteidigen. Und das ist doch wohl auf jeden Fall richtig. Es geht darum, dieses Berufsfeld auch als ein gesellschaftlich wichtiges zu verteidigen.
Denn Wissenschaft ist die Suche nach neuen Erkenntnissen. Werden solche gefunden und dann als beliebige Meinung abgetan, ist das nicht nur eine Abwertung der Wissenschaft, sondern auch eine Gefahr für unsere Gesellschaft, sagt Dieter Lenzen, Präsident der Hamburger Universität.
Ich glaube, wir können überhaupt nicht warten, damit aufmerksam zu machen. Und bei Demonstrationen geht es ja darum, die Öffentlichkeit und auch die Alltagsöffentlichkeit aufmerksam zu machen auf eine Veränderung der Lebensverhältnisse, wenn das Wahrheitsprinzip von Wissenschaft nicht mehr gelten soll, sondern irgendetwas anderes. Das würde jeden Menschen treffen in einer Stadt wie Hamburg, aber auch überall.
Denn wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht zuletzt auch die Grundlage unserer Wirtschaft, unseres Wohlstands, unseres Gesundheitssystems, unserer Bildung und unserer Demokratie.
Wir müssen uns darauf verlassen können, dass der andere das meint, was er sagt, dass der andere im Rahmen des Möglichen die Wahrheit sagt. Und wir müssen uns darauf verlassen können, dass, wenn wir gemeinsame Handlungsnormen verabreden, auch beide Seiten oder viele Seiten das dann tatsächlich so verwirklichen wollen.
Mit dem March for Science wollen die Forscher die Öffentlichkeit nun erstmals nachdrücklich darauf aufmerksam machen, wie grundlegend die Wissenschaft für uns alle ist. Dazu wünschen sich viele von ihnen, dass der March for Science nur ein erster Schritt ist, um die Wissenschaft wieder stärker in den Alltag der Menschen zu integrieren. Eine Hoffnung, die auch der Soziologe und Kriminologe Nils Zurawski von der Universität Hamburg hat.
Wenn sich die Wissenschaftler, ich und meine Kollegen, nicht gehört fühlen, dann sollten wir doch mal anfangen, unsere Wissenschaft mehr nach außen zu tragen. Denn jetzt plötzlich findet ein Marsch statt und in den anderen 364 Tagen des Jahres, Jahr ein, Jahr aus, zieren sich viele Wissenschaftler, in so ein Mikrofon zu sprechen oder vor eine Kamera zu treten und sich politisch zu positionieren. Und ich denke, Wissenschaft ist immer Teil von oder müsste Teil von Gesellschaftskritik sein, müsste sich mit der Gesellschaft beschäftigen und ob sie gut sind für uns oder nicht. Sondern da muss man sich einwischen.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Der March for Science findet weltweit am 22. April statt. So auch in vielen deutschen Städten, wie zum Beispiel in Göttingen, Hamburg oder Greifswald. Die Musik, die Sie hören, kommt von Natalia Matteo. Die CD heißt De Profundis. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Heute ist Ostern, Grund genug, sich mit Eiern zu beschäftigen. Aber auch mit denen, die sie legen, den Hühnern.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei.
Als Huhn gibt es nicht viel zu tun, davon kann kaum die Rede sein. Tatsächlich haben Hühner sehr viel zu tun. Es sind nämlich Nutztiere, die auf absolute Hochleistung gezüchtet werden. Entweder sollen sie möglichst viele Eier legen oder besonders viel Fleisch ansetzen. Aber lässt sich dieser Hochleistungsstress eigentlich mit der Idee des Tierwohls vereinbaren, auf das in Zukunft in der Landwirtschaft stärker geachtet werden soll? Im Thünen-Institut für ökologischen Landbau wollen Forscher das näher untersuchen. Ich habe mit der Agrarwissenschaftlerin Lisa Baldinger gesprochen, die dort mit Hühnern arbeitet. Um genau zu sein, sie sucht nach dem Huhn der Zukunft. Nach Tieren, die große Leistung erbringen, deren Wohlbefinden aber auch gesichert ist. Wie müssen wir uns so einen Huhn der Zukunft genau vorstellen?
Ich bin hier ja am Thünen-Institut für ökologischen Landbau und ich sehe ganz klar in der Ökohaltung der Hühner die Zukunft. Und da ist auch zu bedenken, dass das Ei das Produkt ist, das im Ökobereich den höchsten Anteil hat. Also schon 10% der Schaleneier, die in Deutschland verkauft werden, in den Läden sind aus Ökohaltung. Also es ist ganz klar, dass auch die Konsumenten diese Produkte fordern.
Und da müsste man tatsächlich noch was an der Fütterung und auch an der Haltung ändern.
Ja, also gerade bei der Fütterung haben wir besonders im Bereich der eiweißreichen Futtermittel einen mengenmäßigen und auch einen qualitativen Mangel. Und hier kommt einerseits die Forschung im Bereich Fütterung zum Tragen, die hier einfach nach Alternativen sucht. Andererseits ist hier auch die Zucht gefragt, einfach ein Tier zu produzieren, das mit den Futtermitteln, die wir haben, besser zurechtkommt.
Ihre Untersuchungen machen Sie mit Hühnern in Schleswig-Holstein, in Trenthorst, im Nordosten Stormarns. Da hat das Thünen-Institut eine eigene Geflügelzucht. Wie müssen wir uns Ihre Forschung vorstellen? Verbringen Sie Ihre Tage unter Hühnern, um sie zu beobachten?
Also der Forschungsalltag in Trenthorst sieht sehr unglamourös aus. Wir haben hier ein großes Versuchsgut und neben Rindern und Schweinen haben wir eben auch 320 bis 350 Masthühner und um die 400 Legehennen. Für den ganzen Vormittag im Stall, sie entwickeln sich prächtig. Sie fressen unglaubliche Mengen. Meine Kollegin im Stall hat heute Morgen gemeint, sie fressen uns die Haare vom Kopf.
Wenn sie viel fressen, heißt das ja auch, dass ihre Untersuchungen, was das Futter betrifft, gut anschlagen.
Es ist tatsächlich so, also wir mischen hier am Versuchsgut unserem Futter selbst und verwenden dann Futtermittel, die wir selber angebaut haben am Versuchsbetrieb und kaufen halt zu, was wir selber nicht produzieren können, wie zum Beispiel Mineralstoffe und Vitamine. Und wenn ich mir heute Vormittag im Stall ansehe, welche Mengen davon vertilgt werden, dann haben wir offenbar richtig gemischt.
Welche Möglichkeiten gibt es, sowohl die Leistung als auch das Wohlbefinden der Tiere zu steigern?
Also ein Beispiel für unsere Forschung ist, dass wir uns im Moment mit der Keimung von Futtermitteln beschäftigen. Es werden quasi Sprossen erzeugt und diese werden dann verfüttert an die Hühner. Wir haben zum Beispiel einen Versuch gehabt mit gekeimtem Weizen, den wir an Masthühner verfüttert haben und haben dabei halt gesehen, dass das ein sehr, sehr attraktives Futter ist für die Hühner. Und unser Ziel ist ein ausgewogenes, ökonomisch tragfähiges Produktionssystem, in dem das Tierwohl einen Platz hat, in dem das Futter überwiegend regional ist und in dem die Haltung dem Tier entspricht.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Ökolandbau gesprochen. Gibt es auch Lösungen für die Tiere, die in Ställen gehalten werden oder auch jetzt wegen der Vogelgrippe zwangsmäßig zeitweilig nicht im Freien leben dürfen?
Also was die Fütterung betrifft, sind diese Ergebnisse eigentlich genauso übertragbar auf Hühner in Ställen. Man muss bei den Stallsystemen grundlegend unterscheiden zwischen Festställen, also einem festen Gebäude und mobilen Stallungen, die man bewegen kann, also die regelmäßig alle paar Wochen versetzt werden und halt weiter wandern. Vom Tierwohl her gesehen ist die Herausforderung in einem Feststall, die Tiere auch wirklich nach draußen in den Grünauslauf zu locken.
Also das ist natürlich bei den Tieren, die jetzt wegen der Vogelgrippe drin bleiben müssen, nicht der Fall. Also da versucht man sie nicht rauszulocken.
Ganz genau. Eine Sache, die sich aber jetzt in Zeiten der Vogelgrippe besonders bewährt hat, sind Wintergärten. Das sind überdachte Außenklimabereiche, die an den Stall direkt angeschlossen sind, die eingestreut sind, die sicher sind vor Beutegreifern und auch vor Kontakt mit Wildvögeln, in denen die Tiere aber schon an der frischen Luft sind. Das ist wichtig. Und Mobilställe haben Vorteile in Bezug auf die Hygiene, in Bezug auf das Anbieten von immer wieder neuem, frischem, unverbrauchtem Grünauslauf, was die Auslaufnutzung sehr fördert. Und sie haben auch Vorteile, wenn wir an die Stickstoffbelastung der Standorte denken.
Mobile Ställe oder auch besondere Futtermethoden sind für die Hühner und ihre Gesundheit und Leistung nach ihren Ergebnissen also sinnvoll. Sie wiegen die Tiere, sie untersuchen ihre Gesundheit und sie zählen die Eier. Aber gibt es auch Möglichkeiten herauszufinden, wie es diesen Tieren tatsächlich geht? Also inwiefern sich auch ihr Wohlbefinden von anderen Hühnern unterscheidet?
Man kann Tiere ja nicht fragen, wie es ihnen geht.
Das stimmt.
Es gibt aber, das weiß man auch.
Sie antworten jedenfalls nicht.
Genau. Es gibt aber aus der Tierwohlforschung die Information, dass bestimmte Parameter, die man messen kann oder beurteilen kann, Rückschlüsse auf das Wohlbefinden der Tiere zulassen. Und im Bereich der Legehennen ist das zum Beispiel die Gefiederqualität, also wie schön und unversehrt das Gefieder ist. Weil wenn Legehennen unter großem Stress stehen, reagieren sie darauf, indem sie sich gegenseitig die Federn bepicken. Und an dem Anteil dieser Gefiederschäden kann ich zum Beispiel ablesen, unter welchem Stress die Tiere stehen.
Da Sie ja viel Zeit mit Ihren Versuchstieren verbringen, sind Ihnen die Tiere auch bereits als Individuen ans Herz gewachsen?
Sowas wie ein tierindividueller Charakter ist nur in Ausnahmefällen zu bemerken. Aber natürlich wachsen sie einem als Gruppe auch ans Herz.
Das war Lisa Baldinger, Agrarwissenschaftlerin am Thünen-Institut für ökologischen Landbau in Trenthorst. Die vergangenen Monate sind für die Lieferanten unserer Ostereier alles andere als gut gelaufen. Wegen der Vogelgrippe wurden viele der Hühner gekeult, andere wurden unter Hausarrest, also die Stallpflicht, gesetzt. Die Vogelgrippefälle bei Wildvögeln, aber auch bei Nutztieren wie Hühnern, haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Darum haben Wissenschaftler vom Friedrich-Löffler-Institut gemeinsam mit dem Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft nun auch die Sicherheitsmaßnahmen weiterentwickelt. Dabei ist eine lange Checkliste mit sicherheitsrelevanten Aspekten herausgekommen. Mit ihr sollen die Geflügelhalter ihre Tiere in Zukunft besser vor den Viren schützen können. Hartmut Grave hat in Erfahrung gebracht, was es damit auf sich hat.
Die Checkliste basiert auf einer Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und fordert die Geflügelhalter auf, ihre bisherigen Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Ein wichtiger Bestandteil der Checkliste: Ein Geflügelhof soll demnach idealerweise in 3 streng getrennte Zonen eingeteilt werden. Die Liste der Sicherheitsmaßnahmen wurde vom Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit erstellt, das auf der Insel Riems bei Greifswald die Entwicklung des aktuellen Vogelgrippeausbruchs genau verfolgt hat. Die Trennung der unterschiedlichen Zonen auf einem Geflügelhof, auf dem zum Beispiel Hühner gehalten werden, sei besonders wichtig, erklärt Franz Konrads, Vizepräsident des Instituts.
Das Ganze funktioniert so, dass man versucht, einen Betrieb in 3 Bereiche zu unterteilen. Der innere Bereich ist sozusagen der, wo die Tiere selbst sich aufhalten, die es ja zu schützen gilt vor Tierseuchen. Dann darum die Logistikzone, wo also Futter, Einstreu angeliefert wird und gelagert wird, wo Material sich befindet, das mit den Tieren in Kontakt kommt und natürlich auch Menschen, die mit den Tieren in Kontakt kommen. Und dann in der dritten Zone außenrum das allgemeine Betriebsgelände, also Büros, Wohnhäuser. Und so weiter.
Aber wie lassen sich diese Zonen alle voneinander trennen? Laut der Biosicherheitscheckliste am besten durch regelrechte Schleusen. Ein erheblicher Aufwand, den kleinere Betriebe allerdings kaum betreiben können. Das ist auch den Wissenschaftlern bewusst. Aber auch für kleinere Höfe und private Vogelhalter gäbe es Maßnahmen, die helfen.
Was aus unserer Sicht am wichtigsten ist, das ist dafür zu sorgen, dass zu den Tieren selbst eben keine Materialien, auch keine Personen reingehen, die irgendwie kontaminiert sein können auf ihrer Körperoberfläche oder so oder auf der Kleidung, die sie tragen oder auf dem Schuhwerk.
Das Friedrich-Löffler-Institut möchte erreichen, dass für das Betreten von Käfigen und Ställen grundsätzlich separate Bekleidung zur Verfügung steht, also
in den Stall selbst nur mit einer stallspezifischen Schutzkleidung hineinzugehen und auch das Schuhwerk möglichst zu wechseln, also im Stall selbst Schuhe zu tragen, Stiefel zu tragen, die nur im Stall sind. Das ist eine wichtige Maßnahme und die kann man im Grunde auch in Kleinhaltungen umsetzen.
Das Virus wird nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl in erster Linie durch Wildvögel übertragen.
Also international ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Konsens, dass wilde Wasservögel das natürliche Reservoir für niedrigpathogene aviäre Influenza-Viren sind.
Das heißt, für ungefährlichere Varianten des Vogelgrippevirus. Allerdings ist das Erbgut aller Grippeviren so gebaut, dass schnelle und sprunghafte Veränderungen möglich sind.
Wenn 2 verschiedene Viren sich in einer Zelle gleichzeitig vermehren, dann kann eine Situation entstehen, dass dabei Mischviren herauskommen, in denen dann sozusagen die einzelnen Stücke aus dem Genom wie neu gewürfelt sind.
Das ist die Gefahr. denn so können aus schwachen Influenzaviren sehr schnell hoch ansteckende Varianten entstehen. Die aktuelle Vogelgrippe aber zeigt zum Glück immer noch keine Tendenz, etwa auf den Menschen überzuspringen. Diese Gefahr der sogenannten Pandemie besteht wegen der Veränderbarkeit der Influenza-Viren jedoch weiterhin permanent, sagt Alice McCarty vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
Influenza-Viren haben die Mechanismen, um sehr schnell sich zu verändern. Wenn der Virus sozusagen keinen Wirt mehr findet, den er infizieren kann, dann gibt es einen sehr großen Druck auf ihn, sich anzupassen und zu verändern, wenn er nur so überleben kann.
Grundsätzlich aber sind die Viren der Vogelgrippe und der Grippe, die uns Menschen befällt, relativ verschieden, erklärt die Forscherin.
Die haben insbesondere zwei verschiedene Oberflächenproteine. Also im Menschen zirkulieren Viren der Kategorie H3 oder H1 und Vogelgrippeviren, die besonders pathogen sind, das ist entweder H5 oder auch H7.
Diese unterschiedlich ausgeprägte Oberfläche der Viren schützt uns bisher meist vor der Ansteckung. Sollte das Vogelgrippevirus allerdings einmal auf breiter Front überspringen, macht unserem Immunsystem seine abweichende Gestalt allerdings große Probleme. Daher nutzt die Virenforscherin den aktuellen Ausbruch der Vogelgrippe, um diese latente Gefahr ins Gedächtnis zu rufen. Und deshalb dient am Ende auch die Biosicherheitscheckliste nicht allein dem wirtschaftlichen Überleben der Geflügelzüchter. Die Vogelgrippe wird uns stets weiter begleiten, mahnt Franz Konrads.
Nach der Seuche ist vor der Seuche. Das heißt, wir müssen die Erkenntnisse, die wir jetzt aus diesem Geflügelpestausbruch gewinnen können, nutzen, um unsere Biosicherheitssysteme weiter zu optimieren.
Denn Impfstoffe gegen das Vogelgrippevirus sind zwar in bestimmten Formen vorhanden, aber nicht empfehlenswert, sagen die Forscher.
Sie können Tiere so immunisieren, dass sie nicht krank werden. Das ist aber Teil des Problems, nicht der Lösung. Das Problem bei diesen Impfungen ist nämlich, dass die Tiere nicht krank werden, aber sie vermehren das Virus und können es trotzdem übertragen.
Deshalb ist es nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler sinnvoller, den Ansteckungsweg zu unterbrechen, so gut es geht. Die Biosicherheitscheckliste soll die Geflügelhalter dabei unterstützen, ihre Vögel besser zu schützen. Eine Maßnahme, die uns natürlich auch die Hühner erhält, den Lieferanten unserer Ostereier.
Der Schutz unserer Hühner durch eine neue Sicherheitscheckliste. Das war ein Beitrag von Hartmut Grave. Über die Lieferanten unserer Ostereier berichten, dürfen wir natürlich ein Tier auf gar keinen Fall vergessen, den Osterhasen. Nein, aber jetzt im Ernst, wie geht es den Feldhasen eigentlich? Sind ihre Bestände sicher? In der Vergangenheit hat sich das nämlich immer wieder geändert. Und in manchen der vergangenen Jahre gab es erschreckend große Nachwuchsprobleme bei den Hasen. Woran lag das? Und wie geht es ihnen jetzt? Lutz Reit mit Antworten.
Von wegen Ostern, von wegen Frühling. Wenige Grad nur über Null und dann noch dieser Nieselregen. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung stapft in der Nähe von Hannstedt am Nordrand der Lüneburger Heide über das zarte Grün auf einem Rapsacker hinüber zu einem meterhohen Feldgehölz. Die Hasen verstecken sich hier irgendwo in kleinen Gruben, in sogenannten Sassen.
Aber das ist auch ein idealer Sassenort, oder wo der Hase da eine Sasse anlegen würde. Wir haben eben hier nasse Füße gekriegt auf dem Raps und hier stehen wir im Trockenen. Ne? Weil's einfach auch, weil hier weniger Gras ist, weil hier noch das Laub liegt. Ich gucke gerade, das sind Eichen, die da, kleine junge Eichen, die hier zwischenstehen. Hier würde er sich immer wohlfühlen. Wenn wir hier jetzt wirklich suchen würden in diesem Bereich, dann würden wir die Chance, dass wir hier einen Feldhasen hochmachen, ist schon sehr, sehr groß.
Andreas Kinser hat seine Doktorarbeit über den Feldhasen gemacht und dabei untersucht, welche Habitate die Tiere nachts aufsuchen. Seit einigen Jahren beobachten auch Jäger gemeinsam mit Forschern deutschlandweit die Entwicklung der Hasenbestände.
Da wissen wir, dass wir mindestens im Frühjahr 3 Millionen lebende Feldhasen in Deutschland haben, die dann an der Reproduktion teilnehmen und im Herbst dann eben vielleicht auch eine Menge mehr Feldhasen noch unterwegs sind. Also dem Feldhasen geht es mit Sicherheit nicht gut bei uns, aber er ist nicht vom Aussterben bedroht.
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Feldhasenbestand in Deutschland zwar stabil ist, wenn auch mit deutlichen regionalen Unterschieden. Dennoch war 2016 ein vergleichsweise schlechtes Jahr. Der Grund? Das nasskalte Wetter im Frühjahr mit Graupel- und Schneeschauern bis Ende April hat überall Junghasen in ihren Sassen erfrieren lassen.
Wenn das Frühjahr sehr nass ist, sehr feucht ist, dann haben die ersten Junghasen der Saison, die noch im selben Jahr reproduzieren könnten, also selbst Junge produzieren könnten, dann haben die relativ schlechte Überlebenschancen.
Die Biologin Teresa Walentschak von der Universität Wien betont, dass die im März geborenen Junghasen, die in diesen Tagen in den Sassen liegen, eigentlich die Hoffnungsträger der Population sind. Denn wenn sie durchkommen, können sie im gleichen Jahr noch selber Nachkommen zeugen. Sterben die meisten jedoch, schlägt dieser Verlust gleich doppelt zu Buche bei der Entwicklung der Hasenbestände.
Inzwischen ist ziemlich eindeutig, dass der Rückgang durch die Junghasensterblichkeit im Frühjahr bestimmt wird.
Um fit fürs Überleben zu sein, brauchen die Junghasen eine optimale Ernährung, vor allem am Anfang ihres Lebens. Teresa Walentschak hat herausgefunden, dass Junghasen in den ersten 4 Lebenswochen ihr Gewicht verzehnfachen, von rund 100 Gramm auf ein stattliches Kilo. Möglich ist dies nur durch eine außergewöhnlich fettreiche Milch.
Die Hasenmilch ist ein absoluter Energy-Drink. Die hat im Mittel im Jahr etwa 25% Fett. Zum Vergleich, die Kuhmilch hat etwa 4% Fett. Je fettreicher die Milch ist, desto schneller wachsen die Jungen, desto schneller werden sie von der Mutter unabhängig, nehmen sie dann selbst Futter auf. Wenn die Feldhasenmutter Fettreserven hat, eigene Fettreserven, die sie über den Winter aufgebaut hat, dann ist ihr das möglich, diese Fettreserven abzubauen, in die Milch zu schieben und die Milch dadurch fetter zu machen.
Das Fettsäuremuster der Hasenmilch ist ein Spiegelbild der Pflanzen, die eine Feldhasenmutter zu fressen findet. Je gehaltvoller, desto besser.
Es hat sich gezeigt, dass Feldhasen besonders auf Kräuter und fettreiche Gräser abfliegen. Und zwar sind das in erster Linie der Löwenzahn in unserer Landschaft. Der hat auch um 70% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Der Weißklee, der ist noch hochwertiger, und Klatschmohn. Das sind genau die Pflanzen, die sehr gut sind für den Feldhasen, die sehr viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten.
Ackerwildkräuter wie Löwenzahn und vor allem Klatschmohn sind jedoch selten geworden an den Feldrändern. Somit fehlt dem Hasen für eine optimale Jungenaufzucht eine wichtige Nahrungsgrundlage. Neben Witterungsextremen, die kurzfristige Bestandsschwankungen beim Feldhasen verursachen, gibt es leider auch einen langfristigen Trend. Und das ist die Verschlechterung der Lebensräume, sagt Andreas Kinser.
Feldhasen hatten ihr absolutes Optimum in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Und im Gegensatz zu diesen Zeiten, also im Gegensatz zu den 50er, vielleicht 60er Jahren, ist die Landwirtschaft natürlich deutlich monotoner geworden. Die kleinen Feldhasen finden immer weniger Verstecke, wo sie sich eben vor ihren Feinden verstecken könnten. Das Hauptproblem tatsächlich ist zum anderen vor allen Dingen die Bearbeitung der Felder im Frühjahr. Denn das gab es natürlich in der Dimension auch nicht in den 50er, 60er Jahren der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.
Jetzt im Frühjahr sind vor allem die schweren Landmaschinen ein großes Problem, insbesondere auf den Maisäckern. Anders als zum Beispiel Weizen oder Raps wird der Energiemais in diesen Tagen ausgesät, zu einer Zeit also, in der sich auf den Flächen viele kleine Feldhasen in den Sassen verstecken.
Je mehr Felder im Frühjahr bearbeitet werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jungen Feldhasen unter die Räder kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, also sprich von den großen landwirtschaftlichen Maschinen zerquetscht, erdrückt, gehäckselt werden. Beispiel ist der doch deutlicher vermehrte Maisanbau jetzt für die Biogasanlagen.
Nun sind Felder nur ein Ausweichbiotop. Viel lieber würden die Hasen ihre Sassen in geschützten Bereichen anlegen, am Feldrand vor allem, wo im Idealfall eine mehr oder weniger breite Hecke nicht nur Schutz vor Landmaschinen bietet, sondern auch vor zahlreichen Fressfeinden wie Fuchs, Krähe oder Habicht. Und wo außerdem Ackerwildkräuter wie Löwenzahn und Klatschmohn im Nu wieder sprießen könnten, damit die Hasenmilch auch wirklich den optimalen Fettgehalt erreicht.
Wenn beispielsweise nur 2 oder 3% der landwirtschaftlichen Fläche am Rand einfach mal brach liegen bleiben, wenn dort vielleicht auch eine Hecke wächst oder wenn dort Altgrasstreifen sind, die auch in 3-4 Jahren wieder umgebrochen werden können, dann wäre das ein gangbarer Weg. Und wir als Deutsche Wildtierstiftung fordern eben auch, dass es deutlich mehr dieser Flächen gibt. Wir fordern allerdings auch, dass natürlich die Landwirte dann auch diese Flächen honoriert bekommen müssen durch Mittel der Gesellschaft am Ende.
Das war ein Beitrag von Lutz Reit. Um Hühner und Feldhasen ging es heute in unserem Osterschwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um die Arktis, die, wie Wissenschaftler festgestellt haben, leider stärker unter Müllproblemen leidet als bisher gedacht. Jak spać się godzi dziecinie. Świat to przekleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Dranie patrzą okiem zły, diabeł dzieci huśta im. W krąg się wznosi dym pochlebstwa, kłamstwa dym. Die Arktis. Wenn wir sie uns vorstellen, denken wir an unendliche Weiten, Mengen von weißem Schnee und reinem Eis. Leider falsch, sagen Polarforscher vom Alfred-Wegener-Institut. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre hat die Verschmutzung der Arktis stark zugenommen. Und in der Tiefsee sogar um das 20-fache. Thomas Sambol über die Gründe, warum es dazu gekommen ist.
Eigentlich wollte Meeresbiologin Melanie Bergmann zwischen Spitzbergen und Grönland Seesterne untersuchen. Und Schnecken, Röhrenwürmer, Schwämme. Kurzum, Bodenbewohner der Tiefsee. Megafauna, wie die Wissenschaftler sagen. Jedes Jahr fahren sie deshalb mit dem Forschungsschiff Polarstern in die Framstraße, um in der Tiefe Fotos zu machen und Spuren des Klimawandels aufzuzeigen. Diesmal bekam Melanie Bergmann allerdings nicht nur Megafauna zu sehen, sondern auch Megamüll.
Und dabei ist uns aufgefallen, dass immer mehr Müll zu sehen ist. Plastiktüten, dann haben wir auch immer wieder Glasscherben gefunden, andere Plastikobjekte und ja auch ein bisschen Metall, aber das Gros war wirklich Plastikmüll. Ich hatte mal eine Bierflasche ohne Label auf dem Foto, leider.
Auch die Fischernetze und Taureste, die die Forscher entdeckten, trugen keinen Absender. Auf einer Fläche von der Größe eines Fußballfeldes lagen in einer Region, die vom Menschen nicht bewohnt wird, etwa 60 Teile Müll herum. Über 20 Mal mehr als noch vor 10 Jahren.
Das hat den Stellenwert, dass das eben, obwohl wir hier so fernab von den großen Ballungszentren liegen, ähnliche Dichten an Müll auf dem Meeresboden erreichen wie im Mittelmeer, also vor der Küste von Barcelona zum Beispiel oder auch ja, vor Lissabon, das ist ähnlicher Größenordnung.
In den Tiefen des arktischen Meeres liegt also inzwischen genauso viel Müll wie vor der Tür von dicht besiedelten Metropolen. Wie kann das sein? Wissenschaftler haben den Weg von Abfall verfolgt, der in der deutschen Bucht ins Meer gekippt wurde. Das Ergebnis war eindeutig, so Meeresforscher Lars Guto vom Alfred-Wegener-Institut.
Ein beachtlicher Teil dieser Objekte wird tatsächlich nach Norden aus der Nordsee rausgetrieben und ist dann in dem Strömungsbereich auch wirklich, der sich dann nach Norden Richtung Spitzberg, Richtung Framstraße hinausträgt.
Ein Großteil des arktischen Mülls stammt tatsächlich aus Europa. Eine wichtige Rolle spielen aber auch die vielen Schiffe, die zunehmend in den nördlichen Breiten unterwegs sind.
Also immer mehr Kreuzfahrtschiffe und auch größere Kreuzfahrtschiffe mit mehr Menschen an Bord verkehren in der Region. Und die Fischerei hat auch stark zugenommen, denn der Kabeljau ist immer weiter in den Norden gewandert aufgrund des Klimawandels und mit ihm auch die Fischer. Und so sehen wir eben dann auch mehr Netzteile oder Stückchen von Seilenden. Auch an den Stränden von Spitzbergen findet man sehr viel Müll aus der Fischerei.
Lange Zeit waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass das Eis in der Arktis wie eine Müllbarriere wirkt und die Gewässer sauber hält. Tatsächlich ist das Eis aber wohl eher ein Mülltransporter, denn auch in ihm sammelt sich immer mehr Abfall. Normalerweise zerfällt der Müll mit der Zeit in einzelne Teile und sinkt zu Boden. Wird er jedoch im Eis eingeschlossen, wird er quasi konserviert und weitertransportiert, erklärt Lascuto.
Dieses Meereis ist ja nicht stationär, sondern es bewegt sich auch entlang der Arktis. Und so werden dann diese Teile mit dem Meereis zum Teil auch über weite Distanzen transportiert.
So wie die berühmten Plastik-Quietscherentchen, die bei einem Schiffsunfall in den 90er Jahren in den Pazifik fielen und dann auch irgendwann im Nordatlantik auftauchten.
Und die einzige Erklärung dafür ist eigentlich, dass sie nach Norden durch die Beringstraße dann in das Nordpolarmeer gelangt sind, dort eingefroren sind, mit dem Eis dann nach Osten gewandert sind und dort dann in den Atlantik entlassen wurden.
Melanie Bergmann ergänzt.
Wir wissen aus einer anderen Studie, wo wir Mikroplastik im arktischen Meereis untersucht haben, dass extrem hohe Konzentrationen von Mikroplastik im Meereis zu finden sind.
Wenn das Eis dann im Frühling schmilzt, gelangt der ganze Müll ins Meer. Über 80% aller Eissturmvögel, die auf hoher See leben, haben deshalb Plastik in ihren Mägen. Vor Norwegen fanden Forscher im Februar einen Wal, der 30 Plastiktüten gefressen hatte. Und auch Grönlandhaie, die bis zu 400 Jahre alt werden können, steckten voller Plastikmüll, so Melanie Bergmann. In der Regel sterben die Tiere daran. Viele von ihnen verhungern, weil ihre Mägen mit immer mehr Plastik gefüllt sind, das sich nicht abbaut. Was der Abfall in der Tiefsee alles anrichtet, ist bislang noch unklar.
Wir finden häufig Anemonen, die zum Beispiel diese Plastikstücke besiedeln. Oder wir finden häufig Plastikfragmente in Schwämmen verheddert. Wir wissen aber nicht, was das wirklich für Auswirkungen dann für die Kolonien hat. Und deswegen haben wir vor 2 Jahren Versuche gestartet, die wir diesen Sommer mit einem Tauchroboter dann beproben wollen, um zu gucken, ja, was hatte diese Plastiktüte, die wir über den Schwamm gestülpt hatten, für Auswirkungen auf diesen Schwamm, um dann abschätzen zu können, was das macht.
Gut möglich, dass der Schwamm kaum noch Luft bekommt oder jetzt weniger zu fressen hat. Die Wissenschaftler wollen es herausfinden. Eines ist aber bereits klar, das Plastikmüllproblem in den Meeren ist viel größer als gedacht. Und es wird gerade in der Tiefsee weiter wachsen. Anders als an der bewegten Wasseroberfläche bleibt der Abfall am Meeresboden ewig liegen. Eine bedrückende Perspektive, findet Lascuto, vor allem für das Naturparadies Arktis.
Man hat bisher immer davon gesprochen, ja, die polaren Gebiete sind eigentlich die letzten unberührten Ökosysteme der Welt. Was den Müll angeht, sehen wir zumindest für die Arktis, dass es nicht der Fall ist. Und dass es dort in diesen Gebieten nicht nur hinsichtlich des Mülls, aber eben auch beim Müll ganz deutliche Veränderungen gibt. Und dass diese Gebiete eben nicht mehr die letzten wirklich unberührten Ökosysteme dieser Erde sind.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Die stetig wachsende Vermüllung durch Plastik. Dieses Thema steht auch im Mittelpunkt unseres Logo-Diskussionsabends. Der Titel »Das Plastikproblem. Lässt es sich noch lösen?« Die Veranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig beginnt um 19 Uhr am 25. April im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Seien Sie dabei, der Eintritt ist frei.
You don't love, you and so everything you do is weak. You don't love, you need, and so everything you do is weak. Words instead of powerful means are but diffuse squeaks. Words instead of powerful means are but diffuse squeaks.
Wir haben immer wieder darüber berichtet. Im All fliegt eine unglaubliche Menge an Weltraumschrott herum. Unser Schrott. Schon allein darum wäre es sinnvoll, sich zu fragen, was eigentlich mit der internationalen Raumstation ISS passieren wird, wenn sie irgendwann nicht mehr genutzt wird. Und diese Frage stellen sich Forscher jetzt tatsächlich auch. Fest steht, bis zum Jahr 2024 soll die Raumstation auf jeden Fall noch weiter betrieben werden. Denn um das immer größer werdende Müllproblem in der Erdumlaufbahn nicht zu verstärken, müsste die ISS irgendwie wieder aus dem Orbit entfernt werden. Guido Meyer berichtet über die Ideen der Wissenschaftler, wie das zu bewerkstelligen sein könnte.
November 1998. Die Geschichte der internationalen Raumstation beginnt.
Eine russische Proton-Rakete schießt das erste Modul ins All. Es trägt den Namen Zarya, Morgenröte. Die USA, Russland, Japan, Kanada und Europa betreiben die ISS seitdem gemeinsam. Erst vor wenigen Wochen hatte sich als letzte auch die Europäische Weltraumagentur ESA dazu bekannt, die Station bis mindestens 2024 am Leben zu erhalten, so ESA-Chef Johann Dietrich Wörner.
Die bisherigen Gespräche zeigen, dass auch weiterhin die Mitgliedstaaten bereit sind, nicht nur bereit, sondern auch willens sind, an der Internationalen Raumstation sich zu beteiligen.
Aber nichts währt für immer. Russland droht immer mal wieder damit, seine Module aus dem Verband zu lösen und als Grundstein einer eigenen Raumstation zu verwenden. Denn schon bei Baubeginn der ISS hatten alle Partner darauf geachtet, dass sich das Konstrukt eines Tages auch wieder zerlegen lässt, erklärt John Logsdon, der ehemalige Direktor des Space Policy Institutes der George Washington Universität in der amerikanischen Hauptstadt. Es gab einen Plan, die einzelnen Module mit den Space Shuttles wieder auf die Erde zurückzubringen. Es ist aber genauso gut vorstellbar, die ISS als Ganzes im Pazifik zu versenken, so wie 2001 die russische Raumstation Mir, also ohne sie vorher auseinanderzubauen. Die internationale Raumstation hat die Ausmaße eines Fußballfeldes. Es wäre das größte Objekt, das jemals in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Dennoch favorisieren derzeit alle Partner diese Variante, schon mangels Alternativen. Die US-Raumfähren fliegen nicht mehr, aber ohne sie gibt es keine Lastesel, die die Labore, Verbindungsknoten und Sonnensegel zurück zur Erde transportieren könnten.
Ähnlich wie bei der Mir ist momentan für solche großen Strukturen das beste Szenario, sie kontrolliert zum Absturz zu bringen. Das heißt, man macht einen gewissen Deorbit, also man schickt die Raumstation auf eine Absturzbahn und die Trümmer, wenn alles gut klappt, in einer Gegend runterfallen, südlich von Tahiti, östlich von Neuseeland und westlich von Chile.
Wenn alles gut klappt, hofft Stefan Löhle vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart. Im Auftrag der ESA untersucht das Institut derzeit, wie solch ein kontrollierter Absturz ablaufen könnte, sodass die ISS auch wirklich in der SPOWA runterkommt, in der South Pacific Ocean Uninhabited Area, einer unbewohnten Gegend im Südpazifik. Deorbit heißt dabei, dass bis zu 3 unbemannte russische Progressraumschiffe einen Gegenschub liefern, die ISS also abbremsen, bis sie schließlich runterfällt.
Wie bricht dieses Bauteil, dieses riesige Bauteil auseinander? Wie verteilen sich diese dann aufgrund der Aerodynamik, der Thermodynamik am Himmel und wie viel bleibt am Ende, was ins Meer fällt? Und für diese riesigen Strukturen gibt es aber noch bisher ganz viele Annahmen und das führt jetzt eben zu diesem Projekt der ESA, welches wir bearbeiten, wo wir jetzt untersuchen, was sind denn die treibenden Parameter, die den Absturz ausmachen.
Die ISS ist für das Vakuum des Weltraums konstruiert. Ihre Form ist daher alles andere als windschnittig und stromlinienförmig. An allen Ecken und Enden stehen Solarpaneele, Radiatoren, Antennen, Luftschleusen und Andockstutzen ab.
Im All ist man in der Schwerelosigkeit ohne Wind und jetzt tritt man in die Atmosphäre ein und dann wird diese Raumstation plötzlich sehr stark angepustet. Und dabei wird es natürlich auch sehr heiß, weil sie ja sehr schnell ist. Und das wiederum führt jetzt zu diesen ganzen Zerfallsszenarien.
Zunächst werden wohl die dünnen Sonnensegel abbrechen, ungefähr in 100 Kilometer Höhe. Sie sind nur mittels einer Stange am Rumpf der Raumstation befestigt. Sind sie weg, kann heißes Gas der Atmosphäre durch das entstandene Loch eindringen. Es wird den weiteren Zerfall der ISS beschleunigen. Am schwersten und am robustesten sind die tonnenförmigen Raumlabore. Dazu gehört auch Europas Columbus. Ist es ausgeschlossen, dass das eine oder andere Labor doch einem Inselbewohner im Südpazifik auf den Kopf fällt? Fabian Zander, ebenfalls vom Stuttgarter Institut für Raumfahrtsysteme.
Nein, das ist nicht ausgeschlossen. Es wird sogar erwartet, dass ein paar Sachen das nach unten schaffen. Ich zumindest würde erwarten, dass es dann auch in den Südpazifik landet und jetzt nicht außerplanmäßig 5000 Kilometer weiter irgendwo anders hinfliegt.
Ein paar Sachen also dürfen den Fall durch die Erdatmosphäre schaffen und am Himmel über dem Südpazifik auftauchen. Welche das sein könnten, das berechnen die Stuttgarter Forscher derzeit noch. Stefan Löhle.
Da kommen am Boden irgendwelche Docking-Adapter runter oder irgendwelche großen Aluminium-Titan oder so, große, dicke Strukturen, aber da kommt nicht ein ganzes Modul runter, sondern das sind alles noch Einzelteile und Trümmer.
Ob das stimmt, wird sich in ein paar Jahren zeigen, wenn es abwärts geht für die ISS.
Die Zukunft der Internationalen Raumstation. Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Send us rain, the
at stake. Is at stake. Don't just stand beside us watching our crops fall. Our crops fall.
Notizen aus der Wissenschaft.
Noch ist die internationale Raumstation in Betrieb. In dieser Woche kamen nach fast einem halben Jahr der Arbeit im All der US-Astronaut Shane Kimbrough und seine beiden russischen Kollegen wohlbehalten auf die Erde zurück. An Bord einer Soyuz-Kapsel landeten die drei Raumfahrer in der kasachischen Steppe. Das Manöver sei nach Plan verlaufen, erklärte eine Sprecherin der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Vor dem Abflug gab es den Schichtwechsel. Das Kommando auf der Station wurde von Kimbrough an seine Kollegin Peggy Whitson übergeben. Der Rückflug zur Erde benötigte 4 Stunden. Können wir uns ehrlichere Menschen basteln? Hört sich ein wenig unheimlich an. Tatsächlich kann aber durch die Simulation bestimmter Gehirnregionen ein ehrlicheres Verhalten gefördert werden, sagen Wissenschaftler aus Zürich. Sie experimentierten mit 300 Studenten, alle etwa 23 Jahre alt. Die jungen Leute machten ein Würfelspiel um Geld. Sie notierten selbst ihre Würfelergebnisse und konnten dabei auch falsche Angaben machen, um mehr Geld zu gewinnen. Dabei seien die Studenten mit einer Gehirnstimulation deutlich ehrlicher gewesen, berichten die Forscher. Ihr Verhalten sei nicht durch von den anderen Probanden unterscheidende moralische Grundsätze, Risikofreude oder Impulsivität zu erklären. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Wohl wahr, wäre da nicht die Seekrankheit, die viele ereilt, sobald es nur ein bisschen schwankt. Ein uraltes Phänomen, dessen Gründe allerdings bisher relativ unklar geblieben sind. Wie kommt die körperliche Reaktion auf das Schwanken zustande? Forscher vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik glauben nun, die Antwort gefunden zu haben. Der Hauptgrund besteht nicht wirklich im Schwanken, sondern in der Intensität der Bewegungsillusion. Je intensiver das Gefühl der Betroffenen ist, sich selbst zu bewegen, ohne es wirklich zu tun, desto stärker wird die Übelkeit. Bewegungsillusionen können sogar auch ganz ohne ein Schwanken entstehen, zum Beispiel beim Blick aus dem Fenster eines stehenden Zuges. Wenn der Passagier das fälschliche Gefühl entwickelt, der Zug würde abfahren, obwohl sich lediglich der Zug auf dem Nachbargleis bewegt. Je länger und intensiver Illusionen einer nicht existenten eigenen Bewegung von Menschen wahrgenommen werden, desto eher kann das auch die sogenannte Bewegungskrankheit auslösen, sagen die Wissenschaftler. Die Folgen: Schwindel, Desorientierung und Übelkeit.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Ostsee wird immer sauerstoffärmer, heißt es oft. Aber stimmt das? Wie geht es ihr wirklich? Um das genauer herauszufinden, haben Forscher des Kieler Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung im vergangenen Dezember ein Observatorium in der Ostsee installiert. Es befindet sich direkt auf dem Meeresboden vor Eckernförde. Einmal im Monat fahren die Wissenschaftler mit einem Forschungsschiff hinaus und überprüfen, ob unter Wasser immer noch alles funktioniert. Außerdem machen sie natürlich die Bestandsaufnahmen, für die das Observatorium gebaut wurde. Es geht darum, ob die verschiedenen Lebewesen im Ostseewasser noch genügend Sauerstoff haben und wie es mit der Verschmutzung des Wassers aussieht. Jens Wellhöhner hat sich mit den Wissenschaftlern auf den Weg zu dem Observatorium gemacht.
Die Taucher machen sich fertig, sie besteigen gerade ihr Schlauchboot. Ungefähr 200 Meter von hier entfernt, von meinem Standort auf der Litorina, dem Forschungsschiff, ist eine gelbe Warntonne. Im Volksmund würde man sagen eine Boje. Und die bezeichnet die Stelle, wo das Ostsee-Observatorium in 14,5 Metern auf dem Meeresgrund ruht und Messdaten liefert. Die Forschungstaucher werden gleich runterfahren, um einen Teil dieser Forschungsstation auszuwechseln. Aber jetzt erst einmal nehmen Sie Platz auf Ihrem Schlauchboot. Ein wenig schwankt es hin und her, obwohl die Ostsee ist heute sehr friedlich. Also der Seefahrer sagt Ententeich dazu. Also es ist wirklich ganz flach, nur ganz, ganz kleine, harmlose Wellen, sodass das Schlauchboot auch nur ganz wenig schaukeln wird.
Ja, viel Erfolg.
Jetzt geht's los. Das Beiboot hat abgelegt. Nun fahren Sie die paar hundert Meter rüber an den Standort der Tonne, wo das Ostsee-Observatorium auf Sie wartet. Dieser Tauchgang wird lange dauern. 2 bis 3 Stunden werden die Taucher dort zugange sein. Das Land ist gar nicht weit weg. Das ist ungefähr 1-2 Kilometer von hier, sehe ich die Steilküste von Schleswig-Holstein. Und das Meer ist ruhig. Gute Bedingungen zum Tauchen, nur ganz kleine Wellen. Die Ostsee ist heute wirklich ganz, ganz zahm. Die Sonne scheint. Also die Taucher haben es wirklich gut. Professor Hermann Bange ist jeder Forschungsleiter. Er ist Meereschemiker. Dieses Ostsee-Observatorium hier unten auf dem Meeresgrund, was misst das eigentlich alles?
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Sensoren unten am Meeresboden. Dazu zählen Sensoren für die Messung der Meeresströmung, Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid, aber natürlich auch die Kernparameter wie Wassertemperatur, Salinität, also Salzgehalt und der Druck.
Das hat man sich jetzt ja vorzustellen wie so eine Art Regal quasi, das auf dem Meeresgrund steht, vollgestopft mit Messtechnik wahrscheinlich.
Genau, genau so ist es. Letztendlich ist es nichts anderes als ein Gestell, gelb angemalt, 1,50 Meter mal 1,50 Meter und darauf sind die Sensoren montiert.
Und damit uns nicht langweilig wird, haben wir selber jetzt auch Wasserproben genommen. Und zwar kommt gerade wieder ein Messgerät hier hoch vom Meeresgrund. Ein Gestänge, an dem mehrere Probenbehälter hängen, die sind so Plastikzylinder. Und da ist jetzt Ostseewasser drin. Das machen wir quasi als Referenzprobe, als Zweitprobe zu dem, was dieses Ostsee-Observatorium am Meeresgrund misst. Ein Seemann und ein Forscher, die hieven dieses Gestänge an einer Winde jetzt wieder an Deck der Litorina. Unten an diesen Plastikzylindern ist eine Art Auslassung, wie ähnlich wie so ein Weinfass. Und da läuft jetzt gerade das Ostseewasser raus, wird in kleine Probengläser gefüllt. Ein Mitarbeiter schüttelt jetzt das Probengefäß und das schöne, klare Ostseewasser ist jetzt auf einmal braun. Warum ist das braun?
Wasserproben werden jetzt mit bestimmten Chemikalien versetzt, um einen Niederschlag zu erzeugen. In diesem Fall einen braunen Niederschlag. Und er zeigt an, dass da eben Sauerstoff drin ist in der Probe.
Momentan ist noch genug Sauerstoff da, ja. Aber wie ich schon gehört habe, die Messreihen der letzten Jahrzehnte sagen und auch das, was Ihre Geräte sagen, der Sauerstoffgehalt nimmt ab. Aber auch gleichzeitig nimmt der Verschmutzungsgrad ab in der Ostsee. Es gibt immer weniger Nitrat, Phosphat im Wasser durch Landwirtschaft. Wie passt das zusammen? Weniger Schmutz, aber auch weniger Sauerstoff.
Ja, das passt eigentlich nicht zusammen, denn eigentlich sollte durch die Abnahme der Konzentration von Nährstoffen wie Nitrat und Phosphat der Sauerstoffgehalt steigen. Das sehen wir nicht. Wir denken, dass durch Klimaänderungen, speziell durch die Erwärmung der Ostsee, es zu einer längeren Stagnationsperiode kommt. Das heißt, die Bakterien haben mehr Zeit, organisches Material abzubauen und dadurch eben den Sauerstoff zu reduzieren.
Je mehr die Bakterien arbeiten, desto mehr Sauerstoff verbrauchen sie.
Genau, so ist das. Außerdem ist es auch insgesamt wärmer geworden. Das heißt, die Bakterien können auch effizienter den Sauerstoff abbauen. Also sie haben nicht nur mehr Zeit, sondern sie machen es auch effizienter.
Aber das ist jetzt, die Ostsee quasi stirbt, das ist nicht zu befürchten.
Nein, auf keinen Fall. Die Ostsee stirbt nicht, sie verliert Sauerstoff. Das sollte uns zu denken geben. Aber sie wird nicht sterben. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass die Ostsee sehr anpassungsfähig ist und sie wird sich in der einen oder anderen Art und Weise daran anpassen. Das Ökosystem wird sich vielleicht verschieben, wird sich ändern, aber sterben wird sie auf keinen Fall.
Beruhigend ist auch, dass das Wasser in den Probenröhrchen hier tatsächlich braun ist, also braun gefärbt durch die Chemikalie. Das heißt, es ist Sauerstoff drin. Im Moment geht es der Ostsee noch gut. Wollen wir hoffen, dass es auch möglichst lange so bleibt.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Jens Wellhöhner. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Natalia Matteo. Die CD heißt De Profundis. Die Musikerin ist demnächst übrigens auch in Norddeutschland. Am 21. April gibt sie ein Konzert in Hamburg, am Tag drauf in Bremen und am 23. April dann in Osnabrück. Ein weiteres dann auch noch am 4. Mai in Lübeck. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.